InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomczyk.
Herzlich willkommen zum InnoFM-Interview-Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Adrian Merkel zu begrüßen. Adrian ist CEO der Speedicon Facility Management AG aus Bensheim. Bensheim, Adrian, in Hessen zwischen Darmstadt und Mannheim, glaube ich, ne?
Ganz richtig.
Ich grüße dich auf jeden Fall, Adrian.
Hallo, grüß dich. Schön, hier zu sein.
Hilf mir zunächst mal, Bensheim ist mir unglaublich präsent. Also ich habe gerade mal geguckt, 3 Stunden müsste ich mit dem Auto fahren aus dem Ruhrgebiet. Aber warum ist mir Bensheim so ein Begriff? Wofür steht Bensheim? Woher kennt man Bensheim? Ist es nur eine Autobahnausfahrt oder hilf mir?
Also unsere Handballer würden sagen, unsere Handballdamen spielen in der ersten Bundesliga.
Ah, okay, ja. Das ist nicht so mein Hobby, von daher würde ich das ausschließen.
Ansonsten ja, Autobahnausfahrt direkt in der A5. Ansonsten hessische Bergstraße. Wir haben viel, viel Wein, den wir auch gerne selbst trinken.
Okay, das ist möglicherweise schon ein Hinweis, der mir hilft. Hessische Bergstraße. Wunderbar, aber deswegen sind wir gar nicht zusammengekommen heute, Adrian. Tatsächlich bist du CEO der Speedicon Facility Management AG, Familienunternehmen in zweiter Generation, das natürlich in unserer Branche bekannt ist, als CFM-Anbieter, als Softwarehaus. Bin aber nochmal ein Stück weit mehr aufmerksam geworden von euch durch eine Gründung, ich darf sagen vielleicht Neugründung, die Framens. Und das wird heute so ein bisschen Schwerpunkt unserer Themen sein. Ihr habt die vor ein paar Jahren gegründet, um dreidimensionale, fotorealistische, digitale Zwillinge zu erstellen. Adrian, vielleicht steigen wir mal so ein, dass wir ein Stück weit mal einen Zusammenhang zwischen der Speedicon FM, die, glaube ich, alle meine Hörer und Abonnenten kennen sollten, aber so einer Framens, die, glaube ich, noch nicht ganz so bekannt ist wie die Speedicon FM selber. Nimm uns mal mit, wie ist es dazu gekommen, dass ihr so eine Framens gegründet habt?
Lange Geschichte, kurze Geschichte, je nachdem, wie viel Zeit
ich dafür habe. Ja, steig einfach mal ein, ich würde dann reingrätschen.
Also, Hintergrund ist der, wir kommen ja vielleicht, die älteren Hörer wissen es noch, die jüngeren wissen es gleich, wir kommen hier ursprünglich aus der 3D-CAD-Ecke. Also ganz lange her, sogar noch vor der Speedicon-Zeit, hatten wir in der IEZ schon das ganze Thema 3D-CAD für Architektur. Und von den Anleihen sind wir immer schon ganz, ganz grafisch aufgestellt, sehr, sehr stark grafisch verhaftet. Und wir haben vor 6, 7 Jahren ein kleines Forschungslabor hier intern gegründet, das sich um neue Technologien kümmert. Weil ich damals kam VR auf, damals kam AR auf.
Ja.
Und solche Technologien, wo wir gesagt haben, wir müssen das mal ein bisschen angucken, müssen gucken, was bedeutet. Und in dem Zuge kam initial schon das Thema auf, uns fehlen 3D-Informationen, uns fehlen wirklich 3D-Modelle, 3D-Koordinaten, um diese Technologien überhaupt zu nutzen. Weil wir gemerkt haben, ja, AR ist ganz toll, nur wenn ich keine 3D-Information habe, kann ich nichts irgendwo drauf augmentieren. Und so kam es eigentlich dazu, dass wir gesagt haben, wir müssen 3D-Informationen sammeln und haben uns am Markt umgeguckt, was es so gibt. Da gibt es das ganze 3D-Modellieren, das ganze Laserscanning und diese ganzen Dinge. Ja, das war alles nicht so das, was wir brauchen. Und so wie so ein Software daraus dann macht, dann probiert man eben mal selbst was zu tun. Und damit kam es, dass wir gesagt haben, wir gründen die Framens als Schwester, als eng befreundete Schwester, aber tatsächlich komplett unabhängiges Haus aus,
ja,
um sich mit diesem ganzen Thema mal auseinanderzusetzen. Weil wir gesagt haben, natürlich möchten wir das für unsere Speedicon-Kunden anbieten, aber wir möchten solche Lösungen natürlich auch viel, viel breiter haben, dass auch Kunden, die noch kein Speedicon haben oder was anderes haben, auch davon profitieren können. Und das war eben vor inzwischen, auch das wären 5 Jahre, der Ausschlag in den Grund zu sagen, wir gründen die Framens als Schwester aus, um sich mit diesen Themen erstmal zu beschäftigen, das mal sich mal nicht mal vorzunehmen. Das war so damals der Ursprung und ist es seitdem quasi neben meinem Hauptgeschäft so ein bisschen das Geschäft, das nebenher läuft.
Okay, das nebenher läuft, aber ihr habt dennoch ein Corporate Startup, würde man vielleicht noch heute neudeutsch sagen. Also Ausgründung, du nennst es immer Schwester, aber ist schon eine Ausgründung aus der Speedicon FM.
Es ist tatsächlich eine Ausgründung aus der Speedicon, die jedoch rechtlich nichts mit der Speedicon zu tun hat.
Ah ja.
Klar, ich habe 2 Hüte auf, also so ist es nicht. Ich bin auf der einen Seite Geschäftsführer der Framens, aber auch Vorstand der Speedicon. Aber wir haben sie ganz gezielt auseinandergezogen, weil wir gesagt haben, wir haben auch andere Mannschaften drin. Wir teilen zu denen ein paar Services, aber wir haben auch andere Mannschaften da drin. Weil auch mitunter Aufhänger, Kundenkreis stellenweise ein anderer ist, wir auch andere Kunden, auch mehr, auch zum Beispiel Kunden, die wir gar nicht im Inland betreuen oder andere Kunden, die wir im Ausland betreuen, die wir in der Speedicon gar nicht betreuen. die mitzunehmen. Also es ist quasi gewissermaßen ein Corporate Startup, aber ganz, 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 ganz unabhängig vom Corporate hinten dran.
Okay, und damit hast du gleichzeitig beantwortet die Frage, warum jetzt tatsächlich eine eigene Gründung, wenn man so will, eines Spin-offs und nicht eine neue Produktgruppe, ein neues Geschäftsfeld der Speedicon FM. Aber du hast gesagt, da sind eben auch andere Kunden, da sind eben ein Stück weit unabhängige Marktsegmente, die ihr bedient.
Unabhängig, es kann relativ weit weg von dem sein, was wir in der Speedicon machen. Das wächst dann immer wieder zusammen in Projekten. Aber wir haben auch Projekte, die ganz, ganz weit von dem klassischen FM sind, was wir sonst im Tagesgeschäft.
Okay, das heißt, es gibt auch Kunden bei der Freemans, die jetzt keine Kunden bei der Speedicom sind.
Fast der überwiegende Teil ist noch kein Speedicom.
Ah, okay, da sprechen wir gleich nochmal drüber, denn ich denke mal, als interessierter Laie würde ich sagen, es hat ja einen extremen Mehrwert auch für so ein CFM-Thema. Aber wunderbar, dann haben wir das schon mal ein Stück weit geklärt. Ich hatte ja eingangs gesagt, ihr seid bekannt als Softwarehaus für, sagen wir mal, ganz allgemein Digitalisierung. Ich glaube eher technische und kaufmännische Prozesse rund um Gebäude, um Liegenschaften mal ganz allgemein, aber was haben wir neben dem CFM-Thema noch für ein Angebot?
Also 2009 haben wir die Viritech gegründet, die natürlich jetzt der Speedicon ganz, ganz eng angebunden ist, das Thema Energiemanagement beispielsweise.
Naja.
Inzwischen wächst das natürlich auch immer mehr in die FM-Ecke mit rein, aber auch das haben wir noch ein bisschen anders aufgezogen, auch industrieller aufgezogen. Wir haben das Thema Rechenzentrumsverwaltung. Das ist Speedicon-Produkt, aber das hängt auch mit Framing zusammen, weil auch da geht es um 3D-Darstellung von ganzen Rechenzentren. Und dann haben wir auch das spielt da mit rein. Wie gesagt, die Speedicon entwickelt sich immer mehr als richtige Gruppe mit der Innomatik, eine Schwester, die sich um das Thema KI-Forschung und dergleichen kümmert. Also alles, was da heute in KI durchs Dorf getrieben wird, da beschäftigen wir schon lange mit. Und eben die ganze Forschung, die in der Innomatik passiert, in dem Labor passiert, war auch in gewisser Weise Ursprung bzw. Anlass zur Gründung überhaupt der Framers. Weil wir gesagt haben, da haben wir was, jetzt möchten wir das in ein Produkt reindrücken.
Ja, wunderbar. Ja, dann kommen wir doch vielleicht so ein bisschen zu deiner Person, Adrian. Ich hatte im Vorgespräch schon gesagt, es ist für mich besonders spannend, dass ich mal jemand aus einem Familienunternehmen habe, zweite Generation, wo so ein Stück weit irgendwann die Übergabe ansteht. Ich habe gesehen, ich weiß auch, dass dein Vater ja noch mitarbeitet, weil ich muss sagen, ich kenne deinen Vater gar nicht persönlich, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich kenne ja den Herrn Eirich relativ gut, er ist sehr präsent in der FM-Branche. Aber nimm uns mal mit, Adrian, ist das so, wie man sich das klischeehaft vorstellt? Vater gründet, ich weiß gar nicht genau, in der Vorbereitung habe ich gar nicht rausgeschrieben, wann er gegründet hat, die Speedicon FM. Aber kann man sich das so vorstellen? Vater gründet, der Sohnemann läuft so zwischen den PCs in den ersten Büros rum und weiß noch gar nicht so richtig, was der Vater da macht, aber irgendwann wächst er dann nach und nach rein. Ist das so klischeehaft, so wie es bei euch auch gelaufen ist?
Gewissermaßen ja. Gegründet 1980,
naja.
Kommt aus der TU Darmstadt raus, damals eben die IEZ gegründet als 3D-CAD-Haus, da kommen wir ursprünglich her. Die Speedicon ist das wiederum eine Ausgründung aus der IEZ 1997 passiert.
Naja.
Und tatsächlich habe ich als Schüler einige Praktika hier gemacht, bin als kleiner Junge zwischen den Rechnern umhergelaufen, ja, wie man sich's vorstellt. Im IT-Haus natürlich nicht so lustig, dass ich irgendwo in der Produktion rumspringe, das haben wir nicht. Aber ja, ganz klassisch von Kind auf mitgegangen, wobei es natürlich nie so war, du musst aber jetzt oder du musst einsteigen, sondern es hat sich eher, ich will fast sagen, fast zufällig ergeben.
Und gibt's da noch Geschwister oder bist du das einzige Kind, was jetzt in die Fußstapfen des Vaters tritt und dann quasi einen solchen Übergang vorbereitet?
Nein, tatsächlich habe ich schon eine Schwester, die war auch eine Weile in der Speedicon, hat sich dann einige Jahre in der Naturwissenschaft rumgetrieben, hat dann noch nach ihrer Promotion noch im neurowissenschaftlichen Bereich reingeguckt. Und die ist jetzt wieder bei uns und leitet die Innomatik, also den ganzen KI-Forschungs.
Wow, ja, cool.
Also das ist schon mal einmal Umweg gegangen und wieder zurück. Und der Übergang ist eigentlich schon passiert. Vater ist formal in der Speedicon nur noch in Anführungsstrichen Aufsichtsrat.
Ah ja.
Das ganze Tagesgeschäft ist schon jetzt seit einigen Jahren bei mir. Die Framings wiederum machen wir gemeinsam, weil er da so ein bisschen nach und dran gefressen hat, die Entwicklung voranzutreiben, die Entwickler mit denen zu nerven, sodass wir die tatsächlich gemeinsam führen. Aber das ganz klassische Tagesgeschäft liegt schon einige Jahre bei mir.
Also man könnte sagen, der Übergang zur zweiten Generation in diesem Familienunternehmen hat schon funktioniert. Ich meine, das ist auch kein Selbstlauf. Da gibt es ja solche und solche Nachrichten aus der Branche. Interessant, wie du es gerade beschreibst, dass dein Vater das so ein Stück weit gefressen hat, dieses Thema, und das noch voranbringt. Weil meine Frage wäre gewesen, ist denn die Framans tatsächlich ein Kind der Nachfolgegeneration? Und du musstest deinen Vater so ein Stück weit überreden. Das hast du im Grunde ja schon beantwortet. Ne? Der ist da noch voll dabei und ist, glaube ich, auch in eurer Branche nicht per se so, dass so eine Gründergeneration so ganz weit weg ist von den digitalen Themen und die neue Generation jemanden noch bekehren müsste. Ne? Das ist wahrscheinlich ein bisschen anders bei euch.
Ein IT-Haus muss ich ja sowieso alle finden.
Ja, ja, genau.
Also wenn wir das nicht machen würden, wären wir schon lange nicht mehr da. Es war eine gemeinsame Idee. Uns kam so ein bisschen auf, wir haben da eine Flanke, da fehlt was. Und da müssen wir was tun. Und so war das eigentlich so ein gemeinsames Thema. Ich bin eher dann auf Nutzerseite, gewissen Sinne, auf der Kundenseite. Neudeutsch UX, während mein Vater eher so das Technische im Hintergrund macht. Das ist so ein bisschen die Aufteilung. Er probiert dann aus und treibt voran und dann schmeißt man die Hälfte weg, wenn nicht geklappt hat. Sodass das so zwischen uns so ein bisschen die Trennung ist. Wenn es Richtung Produkt geht, nehme ich mir vor, wenn es eher spielerische Forschung ist, macht er es.
Jetzt hatte ich dir im Vorgespräch gesagt, ich bin nicht ganz unbeleckt, weil ich die Westfälische Hochschule, wo ich ja lehrseitig aufgehängt bin, tatsächlich auch mit einem solchen digitalen Zwilling versehen habe. War ein Forschungsauftrag im Auftrag von Minister Pinkwart in Nordrhein-Westfalen, aber schon technologisch anders. Kommen wir ja gleich nochmal drauf zurück. War auch ein Marktbegleiter, weiß ich gar nicht, ob das so korrekt ist an der Stelle. Aber dennoch interessiert mich die Frage, du sagtest, ihr habt im Grunde dieses Thema digitaler Zwilling, ja, ihr sagt, das fordert der Markt, das brauchen wir, aber es gibt tatsächlich ja technologisch auch Marktbegleiter. Warum habt ihr euch nicht einfach die Lösung eingekauft? Also wie kommt ein CFM-Haus jetzt auf die Idee, wirklich in so ein Thema sich so tief einzuklinken, wo es ja primär also Vermesser, Ingenieurbüros und so weiter gibt, die solche Lösungen auch anbieten?
Hat eigentlich zwei Gründe. Was wir gemerkt haben, wir haben ja auch damals den ganzen Forschungsbereich mit diesen Technologien rumgespielt. Klassischerweise werden solche Zwillinge, besonders aus der Vermessungstechnik, oftmals aus Punktwolken erzeugt. Das sind irgendwelche Punktwolken, werden mit Laserscans rangegangen.
Genau.
Und wir haben gesagt, das ist ja ganz nett, aber wir haben das Problem in der ständigen Erfassung gesehen. Wir kennen das aus dem FM-Markt. Wenn ich mal um Kunden umschaue oder generell im Markt umschaue, wie viele Probleme haben, allein ihre Grundrisse aktuell zu halten. Das ist so ein blöder 2D-Grundriss, der veraltet sofort. Und besonders im Gebäudebereich, im Anlagenbereich, ist das alles ständig im Fluss. Und da fiel relativ schnell auf, dass wenn ich so eine komplexe Technologie nutze für so einen Zwilling, für die Erfassung des Reality Capture, scheitert es daran, dass sich die Erde weiterdreht, meine ganze Installation sich ständig verändert, aber ich immer nur irgendwie mit einer komplexen Technologie hinterher operieren bin. Das heißt, meine Modelle, die ich habe, sind immer so ein bisschen hinter der Realität. Was, naja, kann gehen, kann aber auch ziemlich übel enden.
Ja.
Wir müssen es so angehen mit dem Fokus, es muss einfach schnell und leicht sein, ohne irgendwelche komplexen Experten zu brauchen, ohne irgendwelche komplexe Technologie zu brauchen, sondern ich muss im Grunde genommen als Kunde, als Anwender selbst in der Lage sein, eine Veränderung, die stattgefunden hat in der Realität, sofort in diesen Zwilling zu überführen. Und da haben wir gesagt, das haben wir auf dem Markt nicht so gefunden, wie wir es brauchen. Wir nutzen ja Fotogrammetrie, aber es gibt in der klassischen Fotogrammetrie nichts, was auch mit uns eine Maßhaltigkeit liefert. Also wir brauchen die Einfachheit von Fotos und die Präzision von einem Laser.
Ja, genau.
Das haben wir nicht gefunden.
Ja, da kommen wir gleich tatsächlich technisch schon mal ein bisschen tiefer rein, aber nehmen uns trotzdem noch mal mit. Ich habe zumindest in einer der FM-Tech-Maps, also dieser PropTech-Maps, euch gefunden unter der Kategorie Instandhaltung. Ich hätte euch jetzt vermutet unter der Kategorie Visualisierung. Wie kommt das, dass man euch unter Instandhaltung bringt in einer solchen Framens GmbH?
Sagen wir es mal so, sicherlich ist ein Thema, ein ganz großes Thema, Visualisierung initial. Weil das ist das, was als erstes interessiert. Besonders im normal klassischen Betrieb interessiert mich eine Visualität, interessiert mich ein Maß. Wenn ich es ein bisschen weiter treibe, in die eigentlichen Prozesse reintreibe, komme ich natürlich auch ganz, ganz schnell in solche Themen, Instandhaltung, Audits, Wissensvermittlung, Wissenshaltung, sodass es auch durchaus da den Anwendungsfall hat. Und ich muss selbst gestehen, viele dieser PropTech-Maps betrachte ich gar nicht oder bewache ich nicht. Wir finden dann immer irgendwie den Weg da rein und plötzlich tauchen wir da auf.
Naja.
Und dann ist es mitunter, je nachdem, wer was von uns gelesen hat, schiebt es in die eine oder andere Ecke.
Okay.
Wir sehen es ganz stark im Maschinenbau, Anlagenbau oder auch in komplexen Produktionsumgebungen, wo Framens in der Instandhaltung aufgehängt ist, weil es dafür genutzt wird, als Add-on. Und wo wir jetzt verortet sind von der Technologie initial, wir sind effektiv eine Visualisierungstechnologie. Wofür der Kunde das nachher nutzt, ich will sagen, bleibt dem Kunden selbst überlassen, beziehungsweise richtet sich nach dem Prozess, den er leben möchte.
Ja, genau. Dann hat vielleicht irgendeiner, der so eine Map mal aufgestellt hat, den Use Case Instandhaltung ein Stück weit übergewichtet. Aber dann haben wir es zumindest klargestellt. Ihr seid auf jeden Fall technologisch auch der Visualisierung. Bevor wir dann gleich einsteigen in so ein paar Use Cases, die ich hier besonders spannend finde. Du weißt, ich war vor ein paar Wochen auf der BIM World in München. Das Thema BIM und digitaler Zwilling können wir gleich auch nochmal klären. Da ist ein Stück weit Unsicherheit. Ein Begriff taucht da immer wieder auf. Ich habe einen Tag für den CFM-Ring moderiert und auch digitaler Zwilling taucht natürlich da überall auf als Begriff. Aber was ist jetzt wirklich ein digitaler Zwilling? Und was ist eben noch kein digitaler Zwilling? Nimm uns mal mit. Du hast gesagt, technologisch, wie er da rangeht, aber alle Welt spricht von digitalen Zwillingen. Ist das so, alle Welt benutzt das Thema KI, dieses Buzzword, benutzt das Thema digitale Zwilling, um ihre Leistungen aufzuwerten, obwohl es nicht wirklich ein digitaler Zwilling ist im Kern? Nimm uns mit, was ist ein digitaler Zwilling?
Salopp, ja, jetzt trete ich aus allen auf den Füßen. Digitaler Zwilling ist zunächst mal ein ganz toller Marketingbegriff. Annähernd so cool wie KI, aber nicht ganz so cool.
Ja, genau. Zumindest im Moment. Das gab mal andere Zeiten, da war KI noch nicht ganz so gehypt. Da ist digitaler Zwilling schon an einer anderen Ebene geschwommen.
Genau. Aber gut, also, ja. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Was ist ein digitaler Zwilling? Formal ist es wohl nichts weiter als digitale Repräsentanz eines realen oder zukünftigen Objektes. Nicht mehr, nicht weniger. Das heißt, in der Realität ist dann jeder, der irgendwie was Digitales hat, schreibt sich im Marketing, er hat einen digitalen Zwilling. Das fängt an vorne mit einem einfachen 3D-Modell. Jede Punktwolke heißt heute digitaler Zwilling. Ich habe auch Anbieter von Tools gehört, die hauptsächlich große Datenbanken mit vielen Prozessdaten hatten und plötzlich steht da auch digitaler Zwilling drauf. Hm. Unser Verständnis nach ist es alles, wenn ich es alles zusammenmische.
Oh ja.
Ein digitaler Zwilling besteht sicherlich aus einer Visualität. Das kann ein Modell sein, also ein klassisches 3D-Modell. Es kann vielleicht auch eine Zeichnung oder ein Grundriss sein. Kann eine Fotorealität haben. Muss natürlich viele, viele Daten haben und Daten eben nicht irgendwie statisch von irgendwann mal, sondern idealerweise lebendig sein und muss sie natürlich auch über die Zeit weiterentwickeln. Also ein BIM-Modell, um der nächsten Frage schon vorzugreifen, ist ein erster Schritt. Das ist so der erste Schritt auf dem Weg zum Zwilling. Wenn natürlich jetzt, wissen wir alle, wenn das BIM-Modell mal die Baustelle gesehen hat, heißt das ja nicht unbedingt, dass das dann auch im Bau so aussieht, wie das BIM-Modell sich mal ausgedacht hat. Schon muss ich das wiederum ergänzen und erweitern. Und das ist auch so ein bisschen der Ansatz bei uns gewesen, zu sagen, wir fahren das alles zusammen, Framel schafft diese Visualität, so wie es aussieht, und knüpft jetzt diese ganzen Prozessdaten, Informationen rund um die ganze Umgebung noch mit an, sodass ich im Grunde genommen mein Gebäude, meine Halle, meine Produktionsanlage, was auch immer ich habe, sehe und alle Informationen, die da irgendwie zusammenspielen, abrufbar und verfügbar habe. In Kombination mit vielen anderen Zwillingen, besonders in der Produktion, von Anlagen, die ich auch noch habe. Weil jeder Anlagenbauer, jeden Maschinenbauer hat einen digitalen Zwilling seiner Anlage. Mhm. Der weiß genau, was ist da vorne reingegangen, was habe ich für ein Modell benutzt, was habe ich für Hersteller, was habe ich für Lieferanten und. Und die mischen wir wiederum bei uns mit rein, dass wir so eine übergeordnete Plattform haben eigentlich für alle Informationen. Und das ist dann in dieser Ausbauform unser Meinung nach erste digitale Zwilling. Also meines Erachtens sagst du, das, was wir so auf dem Markt draußen sehen, wo überall digitaler Zwilling draufsteht, Fragmente eines späteren endgültigen Zwillings.
Und da sind auch solche Funktionalitäten wie ein Routing mit verbunden oder ist das noch ein Add-on, was jetzt gar nicht zwingend mit dem Grundmodell eines digitalen Zwillings zu verbinden?
Nö, das Routing ist einfach eine Funktion obendrauf, das vielleicht ganz nett ist, weil ich eine gewisse Geometrie habe, weil ich ein gewisses Wissen über Zusammenhänge habe. Es kann ein Prozess sein, das Routing, ein Wayfinding-Thema, aber mit dem digitalen Zwilling per se, der digitale Zwilling beschreibt dir erstmal. Das ist einfach nur, wenn du so möchtest, eine große, große Sammlung von allen Informationen, die über den Lebenszyklus zusammengesammelt werden und irgendwie miteinander typischerweise in einer Geometrie miteinander verheiratet werden.
Genau.
Also im Grunde hängt das nachher alles, das ist auch der Ansatz von Frames, wir bringen das auf Geometrie oder auf die Koordinate zurück. Dass genau. Ich weiß, da ist irgendwann ein Objekt, egal was es ist, und das befindet sich in dem Punkt.
Ja.
Und das Schöne ist ja, in der Geometrie, dank Physik, können sich da nicht zwei Objekte in der gleichen Geometrie befinden, sondern an dem Punkt ist nur das eine. Und da können wir das alles aneinander hängen, egal was da gerade ist.
Hm. Ja, dann lass uns doch mal ein Stück weit technischer einsteigen, wie jetzt euer digitaler Zwilling entsteht. Du sagtest gerade, es geht um Fotometrie, es geht um Geometrie. Jetzt habe ich in der Vorbereitung gesehen, auf der Internetseite ist fast egal, welches Device solche Fotos macht. Können Honeys sein, können stative Lösungen sein, alle möglichen Devices, die Fotos machen. Nur jetzt müssen wir natürlich den Schritt noch aufklären, wie kommen diese Fotos jetzt an die richtige Stelle in der Geometrie eures digitalen Zwillings. Und da geht es um Software, die ihr wahrscheinlich selber erstellt habt von den Framements. Der spannende Teil an der Stelle, nimm uns mit, wie kann man sich das vorstellen? Und jetzt denk dran, Adrian, ich bin interessierter Laie, schlichter BWLer, wie ich immer so schön sage. Ne? Also bitte jetzt nicht zu technisch, nicht einen Techie-Talk jetzt auspacken.
Ich bin BWLer, ich habe auch keine Ahnung.
Okay, ja, ja. Dann bin ich beruhigt.
Ja, wie hängt das zusammen? Im Grunde genommen ist der Ansatz, sagt das ja eingangs schon, es muss möglichst einfach sein. Darum Fotos. Wir können natürlich alles andere, was noch so gibt, ob es Punktwolken sind, ob es CAD-Modelle sind, ob es you name it, können wir mitverarbeiten, wenn das interessant ist. Aber der ursprüngliche Gedanke ist, wir machen Fotos. Normalerweise nutzen wir salopp formuliert diese Panoramabilder, also 360-Grad-Bilder, einmal im Kreis rumgedreht. Hm. Einfach, weil der Nutzer auch ganz gerne diese immersive Erfahrung hat. Man könnte es da auch noch mit einzelnen Bildern machen, mit normalen 2D-Bildern. Aber es ist schöner, wenn ich mich umdrehen kann. Hm. Das ist so ein bisschen so das Haupt. Hat in dem Sinne keinen technischen Mehrwert, es ist aber nur netter. So, diese ganzen Bilder werden dann über so ein genanntes Feature-Matching-Verfahren zusammengerechnet. Das heißt, wir suchen gleiche Pixel in unterschiedlichen Bildern. Das heißt, wir gehen hin mit so einem Algorithmus, zum Teil mit KI, zum Teil mit reiner Mathematik und gucken uns die ganzen Bilder an, die da kommen und schauen, ob wir in den unterschiedlichen Bildern gleiche, also identische Pixel finden und können daraus quasi die Position der einzelnen Bilder zueinander berechnen. Dadurch, dass wir nämlich nicht zwei Bilder, sondern 20 Bilder zueinander legen, wissen wir immer, welche Bilder rein von den Pixeln her zusammenliegen, wie gehören die zusammen. Und aus dieser Information können wir dann den Standpunkt der Kamera zum Aufnahmezeitpunkt zurückrechnen. Das heißt, wir wissen dann, wo hat sich die Kamera befunden, als das Foto gemacht wurde. Und diese Position der Kamera verorten wir dann in dem Koordinatensystem. Und dann entsteht quasi daraus, ohne dass du externe Master bzw. externe Tiefeninformationen reinbringen musst, aus einem erstmals dummen 2D-Bild ein dreidimensionales zunächst Bildmodell, das dann natürlich noch beliebig durch andere Geometrien ergänzt werden kann.
Das heißt, was in anderen Technologien der Laser macht, über das Abbild dann der 3D-Punktwolke, macht ihr durch Algorithmen und schlichte Mathematik, dass ihr die Verortung der Bilder dann vornimmt.
Richtig. Ja, faszinierend. Also im Grunde ersetzen wir, was der Laser in Tiefeninformation macht, machen wir durch Mathematik und entsprechend clevere Ansätze, um das mathematisch zu lösen. Ja. Was natürlich heißt, wir können eben beliebiges Bildmaterial nutzen.
Okay.
Und wenn der Kunde heute schon Laserscans gemacht hat, kriegen wir die genauso rein vor Ort beispielsweise.
Okay, wenn er Laserscans gemacht hat, aber genauso, wenn einer ein BIM-Modell hat, wo die Ingenieure und die ganzen Akteure im Baubereich tatsächlich, ich nenne es jetzt mal mehr oder weniger erfolgreich, gebaut haben. Jetzt wissen wir, BIM im Betrieb ist noch kein Selbstläufer. Die schmeißen die Cloud heute noch über den Zaun, tun so, als wäre das Ding so gebaut, wie sie es geplant haben. Und jetzt soll der FMler mal sehen, wer damit klarkommt. Also wenn ich so ein 3D und 4, 5, 6D Modelle, wenn ich jetzt ein Modell euch zur Verfügung stelle, dann könnt ihr auch dort eure Fotos verorten? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, das wird überlagert. Im Grunde sind die Fotos nur ein Canvas. Die Fotos sind einfach nur, was ich visuell sehe. Alles, was wir machen, passiert hinten dran im Koordinatensystem. Und so kann ich auch ein 3D-Modell, das ich aus dem BIM bekomme, runterlegen. Das ist auch so einer der typischen Anwendungsfälle, die wir im Bau haben, wo ich neben meiner BIM-Disziplin mit Hilfe von Fotos meine Baustelle mitdokumentiere, um einfach durch eine Überlagerung zu sehen, ob denn die Baustelle auch tatsächlich meinem Modell folgt. Oder ob dann doch das Rohr wieder irgendwo anders ist, weil ich sehe es ja im Foto, wo das Rohr ist. Hm. Und dann können wir die beiden einfach überlagern. Die liegen dann in den Koordinaten exakt übereinander. Und ob das wirklich alles richtig ist, sehe ich, indem ich dann mit den Transparenzen spiele und sage, naja, im Foto ist aber das Rohr da und im Modell, ja, und jetzt.
Ich nehme dich mal mit in unser digitalen Zwilling, unsere Hochschule. Den habe ich erstellt vor ein paar Jahren im Rahmen eines Forschungsprojektes. Jetzt haben wir mich nicht lügen, ich glaube 3 Jahre später, die ganze Eingangshalle ist schon wieder nicht nur umdekoriert, sondern tatsächlich umgebaut. Jetzt habe ich das Problem, der prominente Einstieg in einen solchen digitalen Zwilling ist schon nicht mehr aktuell. Wie funktioniert das bei euch, also die wiederkehrende Erfassung? Denn bei mir wäre es jetzt ein relativ großer Akt, einen solchen Scan-Abschnitt jetzt zu erneuern. Wie läuft das bei euch ab?
Einfach ein paar neue Fotos. Ja. Das sind so die Anleihen aus Bidicon, die wir reingrätschen. Wir haben natürlich die Zeitmaschine, die wir ins Bidicon ja schon viele Jahre haben, ins Framing mit drüber führt. Das heißt, die Bilder und alles, was wir haben, ist zeitverortet, also sowohl geometrisch als auch zeitlich. So weiß ich immer, von wann sind diese Bilder und kann dann zu jedem Zeitpunkt sagen, dieser Satz Bilder, in dem Falle beispielsweise in deiner Halle, das ist jetzt veraltet, das ist outdated. Und dann gehe ich hin, mache einfach nur neue Serie Bilder und lade die mit hoch. Über das Feature Matching guckt man dann wieder die alten und die neuen Bilder an, wissen genau, wo die neuen Bilder im Verhältnis zu alten Bildern liegen, und können Sie dann mit einem neuen Zeitstempel jetzt verorten. Und je nachdem, wie viel und was sich alles geändert hat, gehe ich mit 360 Grad Panorama ran, weiß auch, okay, hat sich viel verändert, ich muss quasi die komplette Visualität neu herstellen. Mhm. Oder es sind nur Kleinigkeiten. Ich habe da eine Pumpe getauscht, hier ist ein neues Rohr reingekommen, hier war eine Kleinigkeit, kann ich mit dem Handy dokumentieren. Weil das ist ja so oft das Thema, ich habe ja nicht ständig große Umbauten, sondern oft sind es ja tatsächlich irgendwo im Anschlussraum hier was Neues eingebaut, da ein neues Gerät eingebaut, da eine Kleinigkeit verändert. Und das wird ja heute schon mit dem Handy dokumentiert. Da kommt der Dienstleister, baut die Pumpe ein, macht 5 Bilder. Das macht er ja heute schon. Und diese Bilder wandern dann ebenfalls in das Modell rein und aktualisieren es quasi on the fly. Das heißt, damit stelle ich sicher, dass ich ganz, ganz, ganz einfach diesen Datensatz, den ich habe, auch immer aktuell, immer azur halte. Nicht mache.
Ja. Das heißt, es kann sein, dass ein Monteur, der eine solche Pumpe austauscht, nebenbei ein Foto macht und auf Grundlage dieses Fotos schon der digitale Zwilling aktualisiert wird, oder muss nochmal von euch einer raus und eine bestimmte Anforderung an das Foto machen?
Nein, überhaupt nicht. Die Idee ist, das macht der Kunde selbst. So sind wir auch gestartet. Aber wir haben das gemerkt bei Kunden, die haben dann auch, wie du sagst, mit dem Laser mal rumgespielt, haben da mal was gemacht und dann war es alt.
Ja.
Und dann war es, oh Gott, da müssen wir jetzt einen Dienstleister wieder kommen lassen, der das wieder aufnimmt. Aber das war doch nicht so viel. Dann warten wir noch ein halbes Jahr ab, bis wir noch ein bisschen mehr verändert haben. Das heißt, dann haben die ein Modell, das nicht unbedingt günstig war, aber dummerweise die Realität dargestellt hat, wie sie vor 2 Jahren war und nicht wie sie heute ist. Und es gibt nichts Schlimmeres als ein Modell, auf das ich mich nicht verlassen kann. Weil ich dann weiß, ich habe zwar ein Modell, aber ich weiß, na, stimmt nur so ein bisschen. Das heißt, ich fahre trotzdem hin, ich gucke es mir doch trotzdem in Person an, wenn was ist. Und das wollen wir nicht.
Okay, das Foto macht unter Umständen ein, soll sogar der Kunde machen oder ein Monteur, aber die Integration in den digitalen Zwilling, das heißt, was die Software mit dem Foto macht, automatisch gemacht oder muss das dann wiederum jemand von euch im Backoffice machen?
95% automatisiertes Verfahren, im Grunde genommen, der Kunde macht die Fotos, lädt sie hoch, beziehungsweise lädt sie in dein System rein, das ist wichtig. Wir haben ganz am Anfang gesagt, wir möchten da laufen, wo der Kunde uns gerne hätte. Wenn wir gesagt haben, wir gehen voll in die Cloud, hätten uns viel, viel Arbeit erspart, haben wir das Problem, der Kunde mag nicht unbedingt in die Cloud gehen und nicht in unsere Cloud gehen, sodass auch genauso gut on-prem laufen kann. Also da, wo der Kunde es für seinen Sicherheitsbedarf braucht, ist natürlich, wenn ich kritische Infrastrukturen so weiter dokumentiere, nicht ganz unwichtig, dass ich sagen kann, okay, ich bin hier auf dem Server und das ist meine. Aber im Grunde der Kunde, beauftragter Dienstleister, wer auch immer, geht raus, macht die Fotos, lädt sie hoch, sagt, hier sind ein paar neue Fotos und dann geht der Algorithmus hin und guckt, wie hängen die neuen Fotos mit den alten Fotos zusammen. Und das war immer so, auch bei uns im Hinterkopf, Gott, kriegen wir das denn zusammengerechnet? Finden wir denn überhaupt genug Pixel in alten und neuen Fotos, dass das zusammenpasst?
Ja.
Und spannend war, das klappt und das klappt verdammt gut. Wir hatten so einen Fall auf einer Baustelle, wo wir in der tiefen Baugrube angefangen haben, Fotos zu machen. Dachten, okay, jetzt haben wir hier Fotos gemacht, jetzt haben wir 14 Tage später die nächste Serie gemacht. Und dachten, okay, jetzt haben die diese Bagger, jetzt steht woanders, da ist plötzlich noch ein Kran dazugekommen. Also gefühlt hat sich das alles verändert. Der Algorithmus hat aber gemerkt, naja, er hat dann quasi über die Baugrube hinausgeguckt, hat gesehen, da draußen stehen noch ein paar Häuser, da steht noch ein bisschen mehr und hat dann plötzlich die identischen Pixel nicht mehr in der Baugrube gesucht, wo wir es gedacht hätten, sondern hat es in der Umgebung gesucht und schon war ein überraschend robuster Mechanismus geboren. Wir haben so ein paar Kleinigkeiten gemerkt, solche schalldämmenden Decken beispielsweise, also die mit den ganzen Löcherchen drin, die sind blöd, weil das ist ein wiederkehrendes Muster. Oder auch so die Linoleumböden, die quasi gedruckten Parkettböden, die aussehen wie Parkett, aber dummerweise Kunststoff sind.
Ja.
Das sieht aus wie ein absolutes Unikat. Nur alle 5 Meter wiederholt sich dieses Pattern. Und er findet, dass der Algorithmus zwar unglaublich viele Punkte oder viele tolle Pixel, aber die wiederholen sich dummerweise.
Hm.
Und das sind so Ecken, wo wir dann natürlich nochmal im Nachgang auch mit Hilfe von KI diese Mechanismen nachgeschärft haben, dass er, wenn er sowas merkt, nicht mehr da hinguckt, dass er einfach so ein bisschen schlauer wird. Aber das war einfach ein Learning Game, weil man findet immer wieder eine komische Situation, die man noch nicht hatte. Und da sind wir nicht immer hinterher, das immer schlauer, immer besser zu machen, weil wir eben nicht hingehen und sagen, wir kleben über irgendwelche Vermessungsmarken auf, wir interagieren mit der Umgebung nicht. Sondern das muss eigentlich der Rechner von alleine machen. Und wenn er das noch nicht so initial hinbekommt, weil er noch nicht schlau genug ist, müssen wir ihn schlauer machen. Dafür sind wir ein Softwarehaus und kein Vermessungsingenieur.
Wie ist dieses Learning Game, hast du es gerade genannt, wie ist das gestartet? Also waren da Kompetenzträger im Haus der Speedicon FM, die das drauf hatten? Oder musstet ihr ein komplett neues Team aufbauen? Oder habt ihr am Anfang externe Partner mit eingebunden? Weil ich kann mir vorstellen, das ist schon ein Stück weit jenseits der klassischen Kompetenzen eurer Speedicon FM. Das Thema KI ist nochmal ein anderes. Das ist ja auch angedeutet, dass ihr mittlerweile da ganz rege unterwegs seid. Mussten da komplett neue Kompetenzträger gebunden werden an die Speedicon? Oder habt ihr die intern aufgebaut? Wie kann man sich das vorstellen?
Eine Mischung aus allem. Also wir kommen ja ursprünglich mal aus der 3D-CAD und aus solchen Themen. Das heißt, wir hatten schon ganz vor, mein Vater hat schon vor vielen, vielen Jahren mit solchen Dingen beschäftigt. Quasi schon mit solchen Dingen überlegt, wie kann ich denn das Modellieren einfacher machen. Da gab es schon so einen gewissen Hintergrund. Dann haben wir natürlich auch entsprechend ein Team hochgezogen, weil da auch ganz viele Themen zum Tragen kommen, wie Bilderkennung, Bildverarbeitungsmechanismen, dieses Feature-Matching, diese Pixel-Suchgeschichte. Da mussten sich schon einige richtig, richtig tief eingraben. Wir haben dann ein Entwicklungsteam, das so immer schon für uns neue Dinge macht, quasi erweiterte Arm unserer Kernentwicklungsmannschaft, die immer schon ganz, ganz stark in solchen neuen Themen drin sind, die auch immer schon ganz stark auf der Visualität unterwegs sind. Die immer schon, wenn wir in die 3D-Grafik bei uns reinschauen, wenn die ganze Grafik reinschauen, das haben die immer schon gemacht. Und die haben wir jetzt einfach immer ein bisschen weiter ertüchtigt. Und dann haben wir einige befreundete Unternehmen, mit denen wir ganz, ganz eng zusammenarbeiten, wo wir auch mal ausprobiert haben. Wo wir gesagt haben, okay, jetzt nehmen wir mal den Bereich auf und schmeißen diese Bilder mal in dem Algorithmus vor die Füße und gucken, was er daraus macht. Wenn wir gemerkt haben, hoppala, das hat nicht so ganz funktioniert. Wenn wir zurück ans Reißbrett gegangen haben, okay, wie müssen wir den Algorithmus jetzt noch weiter schärfen? Was müssen wir jetzt noch tun, dass das Ding besser wird? Und natürlich immer der Ansatz, auch die Handarbeit, diesen manuellen Eingriff, den ich brauche, möglichst zu minimieren, dass es das Ding alleine macht. Also es war im Grunde eine Mischung aus sowieso Wissen schon im Haus, viel gelesen, viel angelernt. Und das Schöne in der IT ist ja, wir erfinden das Rad ja nicht neu. Das meiste gibt es ja schon immer irgendwie. Da gibt es immer irgendwo eine Promotion, irgendwo eine Masterarbeit, wo sie oder irgendjemand sich mal was ausgedacht hat. Vielleicht nur in einem ganz, ganz, ganz kleinen Teilbereich. Jemand hat sich überlegt, wie finde ich Pixel in Bildern, weil er keine Ahnung was suchen wollte. Und dann guckt man, was die da so gemacht haben und guckt, ob man so einen Ansatz weiterverwenden kann oder ob man den noch irgendwie weiter treiben muss, irgendwie verändern muss. Und wir arbeiten auch mit verschiedenen Hochschulen zusammen, um da Einzelbereiche so ein bisschen weiter zu erforschen und zu gucken, was geht denn da noch.
Ja, spannend. Und es war wahrscheinlich, das nur als Randbemerkung von mir, nicht gerade hinderlich, dass es da um Familienunternehmen geht, was jetzt den ROI nicht nach dem ersten Quartal direkt ausweisen muss, aber wahrscheinlich so eine neue Einheit nicht ganz aus dem Stand profitabel, ich will es mal vorsichtig ausdrücken.
Vorsicht formuliert, ja. Man muss es sich leisten können, man muss es sich leisten wollen, aber eben auf der anderen Seite, das ist sicherlich was, warum auch bei uns der Übergang so gut geklappt hat. Wir müssen uns neu erfinden. Wenn wir stehen bleiben, sind wir in 5 Jahren tot, das wissen wir alle, vielleicht 10 Jahre, schauen wir mal. Aber wir dürfen einfach nicht stehen bleiben. Und da heißt es immer, dass ich in solchen neuen Technologien immer rein investieren muss. Wir auch wissen, dass wir sicherlich eine ganze Menge Fehlwege gehen, dass da auch vieles schief geht. Auf dem Weg auch bei Frames ist eine ganze Menge schief gegangen, wo wir Sachen wieder weggeschmissen haben, weil es einfach nicht funktioniert hat. Das ist leider so. Ja, man muss es auf der anderen Seite machen, man muss es auch leisten können und leisten wollen. Das sind so diese großen beiden Themen. Aber wenn wir es nicht machen, macht es ein anderer.
Man lernt in solchen Prozessen des Innovationsmanagements ja auch aus Fehlern, ne? Das ist ein Riesenthema. Quick Fail ist ja da so ein Schlagwort an der Stelle, um da schrittweise voranzukommen. Aber man muss eben mit der unternehmerischen Verantwortung erstmal den Pflock einschlagen. Ne? Wir wagen jetzt Neues, ne? Und wir müssen diese Risiken mal eingehen. Es kann ja komplett scheitern. Dann lass uns doch mal die Perspektive der Kunden einnehmen und in die Praxis eintauchen, Adrian. Denn du hattest gerade gesagt, nicht alle eure Kunden nutzen einen solchen digitalen Zwilling, alle eure CFM-Kunden nutzen den digitalen Zwilling noch nicht. Was sind denn so, ich sag mal, Mehrwerte eines solchen digitalen Zwillings? Du hast das Thema Instandhaltung vorhin schon angerissen, das war bei mir durch diese PropTech-Map schon angeteasert, aber nehmen wir uns mal mit, was sind das für Fallbeispiele, für Use Cases im echten Leben da draußen, wenn so ein digitales Zwilling dann Anwendung findet?
Ein ganz, ganz zentraler ist einer, der immer mehr kommt, für den wir am Anfang fast schon verlacht wurden, weil wir gesagt haben, im Grunde ist der Gedanke von so einem Zwilling, ich muss nicht mehr hin.
Ja.
Ich muss nicht mehr vor Ort, ich habe alle Informationen eigentlich im Rechner. Das ist so der Grundgedanke, der hinten dran steht. Und als wir vor Corona gestartet sind, haben wir gesagt, dann steige ich ins Auto oder fliege hin oder wenn was ist, gehe ich mal gucken. So, und seit Corona oder Post-Corona ist das Thema Dienstreisen nicht unbedingt mehr ein toller Luxus, den ich brauche, sondern eher, boah, nehme ich schon wieder. Und so, dass dieses ich muss nicht mehr hin. So hat man das erstmal das A und O. Das fängt an mit, ich muss nicht in den tiefen Keller klettern, ich muss nicht irgendwo in den Kriechgang und gucken, wie es denn darin aussieht. Ich muss nicht irgendwo auf allen Vieren irgendwo langklettern und nach einem Absperrhahn suchen, sondern ich gucke im Rechner, wo ist denn das blöde Ding? Ja. Oder aber ich muss nicht irgendwie quer durch die Republik oder über Kontinente reisen, um zu gucken, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Eines der ersten Projekte war beispielsweise eine Baustelle während Corona. Wir haben das ganze Bauteam in Homeoffice verbannt. Und die Baustelle musste weitergehen. Haben sich das Bauteam quasi regelmäßig, nicht einmal in der Woche oder sowas, die aktuelle Dokumentation von der Baustelle angeschaut, die ganzen Fotos angeguckt und guckt, wie sich das weiterentwickelt. Und wissen jetzt natürlich im Nachgang, wo ist alles? Also die haben ihr BIM-Modell, das sie tatsächlich haben, mit den Bildern kombiniert und wissen, jede kleine Veränderung überall, wo ein Rohr nicht ganz präzise da liegt, wo es hätte liegen sollen, haben die Bildern genau, wo es ist. Das heißt, wenn die in 10 Jahren in die Bodenplatte bohren, wissen die ganz genau, wo die Grundleitung liegt und wo sie eben nicht liegt. Also das ist so ein Thema. Dann ist natürlich auch das Thema, eben diese Zeit sparen. Ich kann wenige Fachkräfte, die ich habe, eben damit beschäftigen, nicht mehr durch die Gegend zu wandern und nach Sachen zu suchen, sondern ich spare mir ganz, ganz viel Zeit. Ein großes Thema, was wir ganz stark in der Industrie haben, ist Wissenssichern. Das kommt eher aber aus dem Prozess. Und zwar, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der seit 30 Jahren an der einen gleichen Maschine steht, der kennt seine Maschine in- und auswendig. Das Wissen, was der über diese Anlage oder diesen Prozess hat, wenn ich Pech habe, geht es mit dem Ruhestand. Ja, ja. Weil da auch vieles informelles Wissen ist. Ich hatte das Beispiel, dass letzte Woche bei mir zu Hause die Heizung ausgefallen. Kam dann der Heizungsmonteur, der das seit 30 Jahren macht, holt sein kleines Hämmerchen aus seiner Tasche und klopft an die eine Stelle neben an der Heizung. Und zack, das Ding läuft wieder. Aber zu wissen, bei welcher Heizung ich wohin klopfen muss und wie fest ich dahin klopfen muss, das hat er im Kopf, das ist nirgendwo dokumentiert, das findest du nicht im Handbuch. Das schreibt Fissmann, ich klopfe da dagegen, wenn die stehen geblieben ist. Aber das ist so ein Wissen, das möchte ich natürlich aufheben, das möchte ich bewahren. Weil wenn in 3 Jahren der neue Kollege da ist, denkt sich, geht kaputt.
Ja, okay, also, aber wie sichert ihr dieses implizite Wissen jetzt im digitalen Zwilling? Weil dass der den Hammer an welche Stelle bei euch gegenschlägt, steht ja im Zweifel nicht in der ersten Stufe dieses digitalen Zwillings. Ne?
Genau, aber das ist das, was die Kunden nutzen. Die haben das Bild davon, die haben die Koordinaten. Ich sage, genau da, wo er hingeklopft hat, kann er sich quasi diese Koordinate rausziehen, setzt da so ein Point of Information drauf, wie wir den nennen, und schreib rein, wenn es stehen geblieben ist, im Hämmerchen hier gegenklopfen. Und das sehe ich auf einen Zentimeter genau vor Ort im Bild.
Okay.
Und da kann ich dann zu den gucken und sagen, ah, da gegenklopfen. Zack, erledigt. Und das sind sowas, was natürlich unglaublichen Mehrwert bietet, weil ich dieses Wissen sichern kann, dieses Wissen abgreifen kann und für die Zukunft eben bewahren kann.
Ja.
Auch das ganze Thema Verortung von Infrastrukturen. Wo ist denn irgendein Absperrhahn? Wo ist er denn genau? Also diese ganze Hilfestellung. Wenn jetzt der Dienstleister kommt, muss irgendwo an Rohr ran, dann sucht er wieder einen Absperrhahn. Wo ist er denn wirklich vergraben? Braucht eine Leiter, um hinzukommen? Wir hatten einen schönen Fall vom Kunden in der Schweiz. Die haben 3 Standorte im Umkreis von so 100 Kilometern. Und am Wochenende ist die Instandhaltungscrew für alle 3 Standorte zuständig. Das heißt, wenn irgendwo was passiert, fahren die raus und unterstützen auch die Schwesterstandorte.
Ja.
Das Problem ist, wenn das Lämmchen am eigenen Standort losgeht, kennen die das Ding in- und auswendig. Die wissen genau, wo sie hingehen müssen, was wo ist. Wenn es der Schwesterstandort ist, kriege ich schon die Frage, brauche ich einen Leiter? Komme ich denn eigentlich dahin? Wo muss ich denn eigentlich langlaufen und was brauche ich denn für Werkzeug und wie sieht es denn eigentlich da aus? So, und bisher gehen sie hin, gucken sie es an, gehen zurück und holen, was sie brauchen und fangen wieder von vorne an. Und so können sie sich quasi sofort schon mal reinbeamen, schon mal mit der Situation vertraut machen und dann schon vorbereitend dort agieren.
Im Grunde schon Trainingsprozesse simulieren, ne?
Auch das. Das haben wir im Food and Beverage Bereich in Osteuropa ganz stark, wo die extrem hohe Personalfluktuation haben. Das heißt, denen fliegen alle 6 Monate die Leute weg und so, die müssen natürlich ihre neuen Leute neu antrainieren. Und da haben die jetzt den Zwilling genutzt, sagen, okay, liebe neuen Kollegen, so sieht dieses Band aus und das sind die wichtigen neuralgischen Punkte. Wenn da was ist, da und da müsst ihr dran gehen. Bisher haben sie dann die Mannschaft durch die Fabrik geschleppt, denen das alles 1:1 gezeigt. Die ganzen Produktionsprozesse unterbrochen, zumindest mit denen so ein bisschen in Probleme reingelaufen und so sagen, gut, ich gucke hier, das ist ein Zwilling, kann sich mit beschäftigen, alles dokumentiert, was du irgendwo brauchst, bis hin zu Handbüchern hinterlegt, you name it, alles drin. Und da können die sich ganz, ganz tief mit dem Metier schon beschäftigen, bevor sie auch nur einen Fuß auf den eigenen Shop vorgesetzt haben.
Ja, spannend. Es sind im Wesentlichen, ja, was heißt im Wesentlichen, gar keine Abwertung, aber Prozessoptimierungsthemen, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Ja, aber es wird wahrscheinlich auch andere Themen geben. Ich sag mal, alle Welt spricht von Umgestaltung, Workplace. Nach der Pandemie haben wir uns ein Stück weit gewöhnt. Multilokales Arbeiten ist die Normalität. Wir sind ein Stück weit im Homeoffice. Dadurch werden die Flächen qualitativ aufgewertet. Wir müssen aber gleichzeitig die Flächen reduzieren. Also da ist ja im Grunde ein ganzes, ja, richtiges Change-Management-Thema für das Gesamtunternehmen. Kann so ein digitaler Zwilling da auch Unterstützungsleistungen liefern?
Ja, also wir haben das im Change Management beispielsweise, wenn es wirklich um neue Flächen geht, war es ja immer so ein Thema, gefällt mein Arbeitsplatz, will ich da eigentlich hin oder will ich das nicht haben? Da war das beim Kunden ganz spannend. Wir haben dann quasi ihre Bereiche, die sie umgedesignt haben, umgebaut haben, aufgenommen und haben dann ihre neuen Möbelserien mal reingestellt, dass die Kollegen sich quasi ihre Büros oder die Arbeitsplätze angucken konnten in fotorealistischer Umgebung mit den Möbeln in 3D drin, um also so Kleinigkeiten zu sehen, wie sieht's denn aus, wenn ich aus dem Fenster gucke? Das sind so ganz, ganz kleine Themen, die natürlich für unglaublich Probleme sorgen, wenn ich jetzt meinen Kollegen sage, ihr müsst jetzt darüber morgen in das andere Gebäude auf die andere Fläche ziehen, ihr müsst eure angestammten Büros verlassen, weil wir jetzt umarrangiert haben. Da kann sowas beispielsweise helfen. Es kann auch natürlich in dem ganzen Thema Homeoffice ist ja, du sagtest gerade, es ist ja eine Realität und die wird auch nicht mehr weggehen, egal was wir machen. Die hilft natürlich, dass ich durchaus auch im technischen Bereich unterstütze. Ich kenne das ja von vielen, vielen Unternehmen, die sagen, ja, die blöden Büroarbeitsplätze, die können alle Homeoffice machen und ich bin der arme Instandhalter, ich muss dann immer da sein oder ich muss immer im Shopfloor unten sein. Ich darf ins Homeoffice, ich kann es nicht. Und da ist eben genau der Ansatz zu sagen, naja, muss es denn wirklich sein? Ich kann doch von mir das einen Tag, wenn ich irgendeine Audit-Vorbereitung habe und ich habe meinen Zwilling, kann ich das doch auch remote machen. Da muss ich doch nicht durch meine Werkhalle spazieren und gucken, wie alles aussieht, sondern ich kann das ja auch digital veranstalten. Also da grätscht es schon ein bisschen rein. Sicherlich geht es natürlich ganz, ganz viel um nachher die Prozesse dahingehend ein bisschen zu optimieren. Aber wir haben gesehen, dass eben viele der Prozesse, die ich heute tatsächlich vor Ort 1:1 durchführe, normalerweise entweder eine visuelle Information benötigen, also wie sieht es eigentlich aus, oder auch ein Maß, also eine maßhaltige Information benötigen. Passt denn da der Gabelstapler durch die Tür oder passt der LKW unter der Rohrleitungsbrücke durch oder nicht?
Hm.
So in der Realität geht heute jemand hinten, misst das nochmal nach und guckt nochmal genau hin. So, und wenn ich mir das natürlich sparen kann, ich sage, ja, ich habe es doch hier. Klar, wir gehen nicht hin, wenn ich weiß, okay, der Zwilling sagt mir, ich habe da noch, was ich, einen Zentimeter Luft. Geht jeder intelligente Mensch trotzdem noch dahin und misst das nochmal nach, um es wirklich sicher zu gehen. Aber wenn ich sage, ja, plus minus 5 Zentimeter, schon okay, reicht.
Wie ist da die Toleranz bei euren Bildern? Wir kennen ja so die Technologien im Markt, die dann so und so viel Zentimeter Abweichung tolerieren. Wie ist das bei eurer Technologie mit den Fotos und dem entsprechenden Errechnen?
Im Grunde ist es Strahlensatz. Je näher ich dran bin, desto genauer wird der Spaß. Im Endeffekt zählen wir Pixel. So, und das heißt, je mehr Pixel ich zur Verfügung habe, desto genauer wird es. Und wenn ich dann mit Einzelbildern, mit weiteren Detailbildern reingehe, wenn es um Typenschildern sowas geht, da kommen wir in den Submillimeterbereich.
Okay.
Wir haben schon aus Spaß mal den Abstand zwischen Buchstaben auf Typenschildern gemessen. Da auch nur Pixel, die sichtbar sind. Und das Schöne ist, ich lege ja nicht, wenn ich mit dem Laser rangehe, um zurück in die Technik zu kommen, habe ich im Laser ja ein gewisses Raster. Ich lege eine Matrix fest oder ich definiere eine Matrix, in der ich messen kann. Das heißt, alle 10, 12 Millimeter habe ich einen Messpunkt. Wenn ich natürlich jetzt meinen Laser alle 10, 12 Millimeter bin, kriege ich ein Maß, das nicht genauer wird. Weil ich habe keinen Punkt dazu, ich messe auch Punkt. Wenn ich natürlich jetzt einen Pixel habe, mache ich ja noch 3 Fotos, ein bisschen näher dran und habe dann plötzlich für die 10 Zentimeter, die ich mit dem Handy ein Foto gemacht habe, plötzlich auf so ein Stückchen 2000 Pixel. Das heißt, wenn ich dann anfange, die Pixel zu zählen, werde ich, was die Genauigkeit angeht, unglaublich gut. Ich muss es nur sehen. Und wenn ich sehe, kann ich es messen, kann ich Koordinaten abgreifen, kann ich dann arbeiten. Ja, also cool. So ist im Grunde genommen die Genauigkeit, lässt sich beliebig steigern. In der Realität, wenn ich normal reingehe, arbeiten mit irgendwo 1-2 Zentimetern Genauigkeit. Wenn so ein Objekt 10 Meter weg ist, komme ich auf 1-2 Zentimeter Genauigkeit ran. Je dichter ich bin, desto genauer wird das ganze Spielchen.
Ja, spannend. Das sind doch schon ganz tolle Use Cases, die du da aufgezeigt hast. Lass uns mal so ein bisschen mit Blick auf die Zeit, Adrian, jetzt den Blick nach vorne richten. Denn es gibt immer sowas wie eine Roadmap, es gibt immer sowas wie Entwicklungsstrecken, die ihr noch auf dem Schirm habt. Denn eins hast du gerade angedeutet, da sind ja Informationen, die wir zum Beispiel in unserem digitalen Zwilling über sogenannte PUIs, ihr nennt das ein bisschen anders, aber im Prinzip ja das Gleiche. Wir haben zum Beispiel die Raumnummern nachgepflegt, das heißt, da haben Studenten gesessen und die ganzen Raumnummern eingescannt. Dann habe ich mit einem Kollegen gesprochen, der bei uns im IT-Fachbereich arbeitet und lehrt, der sagte, ich habe promoviert über die Möglichkeit, aus 3D-Punktwolken wieder Fotos zu extrahieren. Lass mich damit experimentieren, vielleicht kriege ich aus der 3D-Punktwolke die Raumnummern raus, also über KI-Anwendung. Was ist so bei euch auf der Agenda, auch mit Blick auf die KI, aber auch andere Themen, wo ihr sagt, da sind zukünftig noch Entwicklungsstrecken, die durchaus realistisch sind?
Das ist ein spannendes Thema, besonders die Raumnummern. Ein ganz großes Forschungsthema, beziehungsweise zum Teil auch schon sehr, sehr realistisches, sehr produktnahes Thema, ist natürlich, aus den Bildern mehr zu machen.
Ja.
Eigentlich ist der Ansatz, dass Dinge, die ich als Mensch in den Bildern sehe, möchte ich auch, dass die der Rechner auch sieht. Typenschilder, Beschriftungen, Bezeichnungen, Benahmungen.
Ja.
Das kriegen wir heute schon ganz, ganz robust aus den Bildern raus. Wir nehmen einfach damit ganz klassischen Bilderkennungs- oder Texterkennungsmechanismen rangehen. Kennt jeder, der letztes Mal irgendwo seinen Pass für irgendwas scannen musste oder so Kreditkarte gescannt hat, Überweisungsträger scannt. Das sind OCR-Mechanismen. Da erkenne ich im Bild die Texte. Und genau den gleichen Ansatz nehmen wir, um aus diesen Bildern Texte rauszuholen. Mit dem Ansatz, wenn ich heute durch eine Halle gehe oder durch irgendwo eine Produktion gehe, habe ich garantiert an den meisten wichtigen Anlagen schon irgendeinen SAP-Code, SAP-Tag, Typenschild und so Dinge dran kleben. Wenn ich die im Bild sehe, kann ich die im Bild erkennen und kann dann automatisch entweder das Ding nur verorten, das Ding benamen, ich weiß genau, was das ist, oder aber, was sogar noch spannender ist, ich kann die Informationen, die ich in SAP habe, mit der Anlage, die ich im Bild sehe, quasi verquicken. Und schon klicke ich also auf meine Pumpe drauf und ziehe mir aus dem SAP raus, was weiß mein SAP, was weiß mein FM, was weiß meine IoT-Cloud über genau die Pumpe, die ich gerade sehe. Und das muss ich eben, wie du gerade sagst, nicht händisch machen, indem ich sage, ich sehe die Pumpe da und mache das manuell, sondern ich erkenne den Text, weiß, wo der Text steht und mache das automatisch.
Okay.
Und das ist was, das relativ gut geht heute schon. Wir spielen gerade noch ein bisschen mehr rum mit Objekterkennung.
Wollte gerade fragen, ja.
Auch richtige Objekte erkenne. Je nachdem, was die Objekte erkenne, Hunde, Menschen, Katzen geht verdammt gut, weil der Meta viele, viele Bilder für angelernt hat. Technische Objekte sind beliebig schwierig, weil einfach da die Modelle noch nicht gut sind. Wobei wir da wiederum sagen, naja, ich gehe auf einen pixelbasierten Ansatz, dass ich sage, okay, in einem Bild, das Objekt suche ich beispielsweise. Jetzt gucken wir, ob du ähnliche Pixelkonstellationen in anderen Bildern auch findest. Hat den Vorteil, ich muss nicht sagen, such mir jetzt irgendeine Lampe, sondern ich sage, such mir vielleicht genau diese Lampe, die ich jetzt gerade markiert habe. Und aber auch gegebenenfalls in deiner Einbausituation. Weil oft will ich ja nicht nur eine spezifische Pumpe suchen, sondern ich will die Pumpe oder die Pumpen suchen, die in irgendeiner Einbausituation an irgendeinem spezifischen Gerät dranhängen. Und dann kann ich quasi einen größeren Bereich markieren und kann den suchen gehen. Macht das Leben ein bisschen leichter, weil ich einfach ein bisschen breiter suchen, ein bisschen breiter angehen kann. Ein ganz spannendes Thema, was technologisch kommt, ist garantiert die Robotik. Also die ganzen Inspektionshunde, die so rumgeistern, dass man die mit den Zwillingen kombiniert. Wir haben schon ein Projekt gemacht in einem Schweizer Unternehmen, wo es genau darum ging, den einerseits den Roboter ein bisschen zu steuern, aber auch die Informationen, die der Roboter erfasst hat, im Zwilling wieder darzustellen. Aber die eigentliche Idee ist, dass ich den Roboter auch außerhalb seiner klassischen Tour steuern kann. Weil das Problem ist ja, der Roboter läuft ja wie auf Schienen. Der hat seine vorgegebene Route, wo er langlaufen muss, wo er langlaufen darf. Was er nicht kennt, da kann er nicht hinlaufen. Und wenn ich jetzt sehe, da ist irgendwo ein Alarm angegangen in einem Bereich, den der Roboter nicht kennt, muss ich jemanden hinschicken, der gucken geht. So, der Ansatz war, ich gebe dem Roboter eine Koordinate bei uns aus dem Zwilling und dann kann der Roboter dahin spazieren, autonom, weil das kann der ja. Nur er braucht die Information, wo er hin muss. Sodass diese ganzen neuen Technologien, auch was ich Augmented Reality Informationen, die wir verordnet haben, in die Realität zurückschieben. Da sind eine ganze Menge Technologien, die da gerade hochkommen. Zum Teil sind die noch nicht so ganz richtig marktreif. Die Robotik, schauen wir mal, was da noch so kommt. Die Hunde sind nicht für die echte Welt gemacht. Die haben alle möglichen Probleme.
Du meinst die Boston Dynamics?
Doch, Anybotics gibt es ja so 6, 8 verschiedene Hersteller von diesen Hunden. Das Problem ist, die echte Welt ist nicht für Hunde gemacht. Wir hatten ein Riesenproblem mit Geländern, die nicht hoch genug waren, wie wo der Hund dann bald durchgefallen ist. Elon Musk hat jetzt ja vor 3, 4 Tagen den nächsten Wurf von seinem Optimus vorgestellt. Das wäre was, das wäre spannend. Weil das Ding hat 2 Hände, das kann mit der Welt interagieren. Das Ding ist ein Mensch. Also, naja, mehr oder minder. Aber da passiert noch eine Menge. Klaus Maske, dass es in den nächsten 2, 3 Jahren das Ding auf dem Markt ist. Und dann haben wir natürlich in der Ecke ganz, ganz viel. Aber auch Augmented Reality, das heißt diese Überlagerung der echten Realität mit digitalen Informationen. Im Moment sind die Brillen auch noch nicht so ganz weit. Aber wenn da was passiert, werden auch noch. Aber im Endeffekt kommt es alles darauf zurück. Ich brauche eine saubere Geometrie, geometrische Informationen, um sie dann entsprechend zu überlagern. Das heißt, ich brauche eine Plattform, in der sowohl die Geometrie drin ist und die Daten, die ich überall in meiner Peripherie habe, dann verordnet sind. Und das ist so ein bisschen, wo die Reise hingeht oder hingehen soll.
Adrian, vielen, vielen Dank. Du hast uns nicht nur ein paar Use Cases aufgezeigt, was tatsächlich ein solcher digitaler Zwilling auch in Zusammenarbeit mit einem CFM-System für einen Mehrwert bringen kann für den Kunden, sondern uns auch mitgenommen, Ausblick in die Zukunft, was da noch alles ansteht. Ich wäre froh, wenn Objekterkennung da auch mal funktioniert. Wir haben das auch bei unserem digitalen Zwilling ja schmerzhaft erfahren, dass der Aufwand an solchen digitalen Zwilling, zweiten Step, intelligent zu machen, mit Mehrwert, mit Infos anzureichern, dann nochmal ein richtig schönes Stück Arbeit darstellt. Wenn das, was in der Gesichtserkennung schon relativ gut in vielen Anwendung funktioniert, dann auch bei Objekten mal funktioniert. Das würde mich sehr freuen. Finde ich spannend. Wir werden sicher den Kontakt halten, in welchen kurzen Zyklen das da weitergeht, denn dass solche Entwicklungsstrecken heute kürzer ablaufen als noch vor einigen Jahrzehnten, als dein Vater vielleicht auch gegründet hat. Ich glaube, da können wir heute schon drauf warten, auf die nächsten Entwicklungssprünge, auch von einer solchen KI, auch von solchen Technologien, die da fotorealistische Objekte aufnehmen. Ja, ich möchte mich auf jeden Fall heute bedanken, Adrian, für diese sehr kurzweilige und spannende Podcast-Folge. Herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast und viel, viel Grüße nach Bensheim.
Ja, sehr gerne. War Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und bis zum nächsten Mal.
Ja, das war also der InnoFM-Podcast mit Adrian Merkel, CEO der Speedcon FM AG und gleichzeitig Geschäftsführer der Freemans GmbH. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer und viel mehr abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie schön gesund.
InnoFM. Das war der InnoFM Interview Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle 2 Wochen freitags, überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.